Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein politischer Pausenpodcast zwischen den Wahlen. Wir gucken von Kiel nach Düsseldorf oder umgekehrt, wie auch immer. Und dazu habe ich einen wunderbaren Kollegen heute wieder dabei, den Kollegen Andreas Blätte, den ich herzlich begrüße.
Hallo.
Mittagspausen kann man auch geistreich füllen, das wollen wir zumindest versuchen. Sonntag, Kiel, wunderbares Wetter. Große Irritation in Kiel, weil ich natürlich immer davon ausgehe, dass an Muttertagen immer in Düsseldorf gewählt wird. Jetzt war der Muttertag in Kiel, es war also alles durcheinander. Solange ich denken kann, gab es die Wahl in NRW immer an Muttertagen. Da müssen wir uns ziemlich umstellen. Was interessant war, 9. Mai, Tag der Befreiung, Richard von Weizsäcker, große Sätze. Und es war ja auch ein Tag der Befreiung, ne? Das erste deutsche Parlament wieder ohne die AfD. Das ist schon eine sensationelle Mitteilung. Gab es andere sensationelle Dinge, die dir besonders aufgefallen sind?
Ja gut, der überragende Wahlsieg von Daniel Günther ist natürlich viel besprochen worden und die Stärke der Grünen und so weiter. Was für mich das kleine überraschende Moment war, ist die Stärke vom Südschleswigen Wählerverbund, SSH, der über die 5%-Hürde gekommen ist, die das ja gar nicht bräuchte aufgrund des besonderen Status als Minderheitenpartei, aber die dänische Minderheit ist ja nicht plötzlich gewachsen, wie nochmal was in Schleswig-Holstein. Das war ein kleines überraschendes Moment und zeigt auch, welche Politikangebote auch attraktiv sein können. Praktisch dieser nordisch gelassene Zugang zu Fragen von Bildungs- und Familienpolitik, die der SSH auch repräsentiert. Vielleicht ein kleiner Punkt, wo man sich was abgucken kann.
Ja, der SSW, den ich nie komplett ausspreche, weil das so ein Zungenbrecher ist, ich immer versuche, das zu vermeiden, sitzt ja auch im Bundestag. Das ist ja ein Parlament der Singularitäten dadurch auch geworden. Und in der Tat, in der Vorbereitung, auch in den Gesprächen am Samstag, war das klar erkennbar, dass die von den Grünen und von der SPD sehr viel abgegraben haben als zentralen Themen und das attraktiv personalisiert haben. Also klassischer Zugewinn einer kleinen Partei. Wir haben ja oft auch Zugewinne in hoher Zahl der Sonstigen, sodass die Regierungsbildung mit weniger Prozentanteilen immer einfacher letztlich wird. Die Frage der Repräsentativität stellt sich natürlich dann. Klar, ich fand jetzt auch nochmal interessant, 5% Abweichung von der Freitagsumfrage, die ja natürlich fairerweise nie Prognosen sind, aber Umfragen seriös, Forschungsgruppe und auch Infratest, 5% Abweichung nach oben. Bei der CDU. Das ist immer die Schlussfolgerung, oder umgekehrt zu sagen, ohne zu erkennen, dass von den ein, zwei Wochen vorher hier so ein Last Swing in dieser Richtung da war, in dieser Dramaturgie, sondern es war immer festgefügt, Günther klar vorne. Also es fällt mir im Moment schwer, das zu erklären. Und das bringt ja den Blick auch jetzt auf Düsseldorf. Siehst du da sowas irgendwie, Last Swing, irgendeine besondere Richtung, die sich andeutet? Oder bei 5% Fehlerabweichung ist ja doch irre, da ist ja alles erwartbar.
Der Ausgang in Düsseldorf ist auf jeden Fall offen und selbst wenn wir am Wahlabend dann Klarheit haben, welche Partei wie abgeschnitten hat, dann wird ja verhandelt werden. Also die Zeichen stehen in Richtung Rot-Grün oder Ampel oder Schwarz-Grün oder Jamaika. Aber letzten Endes werden die Grünen in Düsseldorf die Königsmacher sein. Also der Wahlabend wird eine halbe Wahrheit Klarheit bringen. Ich würde gerne nochmal im Vergleich mit Schleswig-Holstein einen Punkt klar machen, nämlich wie strukturell unterschiedlich NRW und Schleswig-Holstein sind. Das ist jetzt natürlich ganz, die Versuchung ist riesengroß zu sagen, die CDU hat Momentum und das könnte sich nach NRW, nach Düsseldorf übertragen. Ja, vielleicht, aber Schleswig-Holstein ist einfach strukturell anders. Es ist viel weniger durch Einwanderung geprägt als Nordrhein-Westfalen. Es hat eine völlig andere Industriegeschichte, ist stärker landwirtschaftlich geprägt, während wir hier in Nordrhein-Westfalen das Land der energieintensiven Industrien sind. Und das bedeutet ja auch, dass Transformation was völlig anderes bedeutet für NRW als für Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist ganz klar auf der Gewinnerseite der Transformation, wenn Energiekraft nochmal, Windkraft nochmal ausgebaut wird, vielleicht das LNG-Terminal dann kommt und so weiter. Da gewinnt Schleswig-Holstein. Das ist viel weniger klar für Nordrhein-Westfalen. Klar träumt man von Green Steel, aber hier steht ja ein Strukturwandel beloaded an, das löst Unsicherheiten aus. Also wir haben eine strukturell andere Wählerinnenschaft in Nordrhein-Westfalen mit anderen Vorstellungen, was die Zukunft in der Transformation bringen kann. Und das heißt auch soziale Sicherheitsversprechen haben eine größere Bedeutung vermutlich in Nordrhein-Westfalen als in Schleswig-Holstein. Insofern bin ich ganz, ganz vorsichtig mit Parallelen zwischen Schleswig-Holstein und NRW.
Ja, auch in der Wahlforschung ist es schwierig. Also wir haben ja auch nochmal den Modellfall Saarbrücken mit ganz anderen Ergebnissen. Und aus der Wahlforschung lässt sich jetzt nicht klar ableiten, wie bundespolitische Trends sich konkret auswirken. Das ist sehr schwer. Das gibt natürlich im Sinne der psychologischen Ansteckungsmechanismen ganz viel. Also wenn ich jetzt Unionsfan wäre oder CDU-Mitglied wäre, dann ist doch ganz klar, dass das ab Sonntagabend hier in NRW viel leichter ist, über die Straße zu laufen und andere zu sagen, mit der eigenen Begeisterung sie anzustecken. Also das ist, glaube ich, klar. Aber die klaren Bundestrends haben sich ja oft auch ergeben durch gegengerichtetes Wählen. Und bei 15 Formationen im Bundesrat ist ein gegengerichtetes gar nicht mehr zu erkennen. Also wie soll man jetzt gegen irgendwie schwarz oder rot wählen in dem jeweiligen Bundesland, wenn der Bundesrat so uneinheitlich ist, wie er agiert? Selbst die Überlegungen im Blick auf die Bundesspitzen sind, finde ich, sehr schwer. Also Günther hat wohl den programmatisch, inhaltlich, stilistisch, kommunikativen, habitusähnlich weitesten Abstand zum Vorsitzenden Merz, den man überhaupt haben kann. Vielleicht auch ist deshalb die AfD so klein geblieben. Ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Aber so wie ist jetzt das mit Wüst, ist natürlich die Enge an dem Merz viel enger. Also es ging ja immer um die NRW-Männer, die auch im Landtag, im Bundestagswahljahr so dominant waren. Es ist natürlich für Merz viel zentraler, ein gutes Ergebnis herauszubekommen in Düsseldorf als in Kiel. Und bei der SPD ist es auch schwer. Hat Scholz jetzt genutzt oder hat er eher zum Stimmenverlust beigetragen? Ich finde es nicht eindeutig zu beantworten, weil es natürlich Unterstützung gibt für durchaus diese strategische, begründete Zögerlichkeit des Bundeskanzlers in einer Kriegskonstellation, was viele Bürger gut finden. Kein Hurra-Patriotismus. Und andererseits, klar, sehen wir auch, dass er vielleicht anders kommunizieren könnte und vor allen Dingen auch, dass die eine oder andere SPD-Ministerin oder Minister nicht wirklich einen Auftritt hat, der vergleichbar wäre, nur ansatzweise mit dem, wie die grünen Minister agierten. Also es fällt mir sehr schwer, diese große bundespolitische Verantwortung im Positiven wie im Negativen einzubeziehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Interessant sind die Dilemmata, die für die Grünen weniger drückend sind als für die CDU und die SPD. Jetzt nochmal zur CDU. Der Wahlsieg, der grandiose Wahlsieg von Daniel Günther, ist eine Kopfnuss für die CDU. Man dachte, in der Post-Merkel-Ära könnte man durch ein bisschen kernigeren, konservativeren Kurs die AfD aus dem Parlament drücken, wieder sich ein bisschen stärker auf die Brust pochen. Und dann gewinnt einer, der eigentlich ganz klar in der Mitteorientierung der Merkel-Ära steht. Und genau der drückt die AfD aus dem Parlament. Was bedeutet das jetzt? Ja? Also der Mittekurs der CDU ist erfolgversprechend an der Wahlurne. In gewisser Weise hat das Hendrik Wüst ja auch verstanden. Er hat nicht gebrochen mit dem Erbe von Armin Laschet. Irgendwie die Hypotheken, die Armin Laschet hinterlassen hat, die haben sich in wundersamer Weise in Luft aufgelöst. Er konnte neu anfangen und hat einen guten Start gehabt. Aber er hat ja eher auch eine Mitteorientierung weiter verfolgt. Ja, und Dilemmata für die SPD, meines Erachtens, kann sie in diesem Spagat zwischen Entscheidungs- und Darstellungspolitik nicht so klar kommunizieren, wie beispielsweise die Grünen das ja glanzvoll können, weil Transformation, forcierte Transformation ja gerade für die SPD-Wählerinnenschaft eine ziemliche Zumutung bedeutet. Das geht einher mit Ängsten vor Jobverlust, wenn diejenigen, die in energieintensiven Industrien arbeiten und das mit dem Green Steel und dem tollen Wasserstoff noch nicht so ganz glasklar ist, wenn die dann bangen müssen, ob ihre Industriejobs erhalten bleiben. Also da ist die SPD einfach in einem Spagat. Bundeskanzler Scholz hat diese Zwickmühle zwischen Darstellen und Entscheiden lange Zeit nicht recht auflösen können, hat entschieden, aber es nicht vermittelt. Jetzt kam die Kommunikationsoffensive. Ob er das Bild los wird, ist offen, aber es ist auch offen, ob nicht der zurückhaltende Kurs nicht zu schnell in das Kappen der Abhängigkeit von Gas hineinzumarschieren, ob das nicht vielleicht doch honoriert wird. Also insofern, meine Prognosefähigkeit gerät an Grenzen.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch, die Grünen waren keine Umfragehelden, sie haben mal geliefert. Anders als in Saarbrücken, da sind sie, obwohl sie sich neu aufgestellt hatten, versuchsweise ja, aber doch sehr deutlich gescheitert wieder. Ja, und die FDP, das ist wie so ein roter Faden im Moment, dass sie irgendwie nicht wirklich auf die Beine kommen. Ne? Saarbrücken raus, in Kiel knapp rein eigentlich und die Aussichten jetzt von den Umfragedaten aktuell sehen auch nicht so richtig gut aus. Also sie scheinen in der Ampelkonstellation im Moment zu verlieren, weil sie kein Alleinstellungsmerkmal so deutlich haben, wie es die anderen Ampelpartner ganz offensichtlich vorweisen können. Und die Widersprüche, immer mehr Schulden machen zu können, wo bleibt da die marktwirtschaftliche Eloquenz, die die FDP eigentlich zum Thema gemacht hat. Und ja, da glaube ich, müsste man nochmal genauer hingucken, weil es natürlich für Mehrheitsbildung hochrelevant ist.
Wenn die FDP, wie erwartet, schwach abschneidet, dann wird das Nervosität bei der FDP ausrichten, ob sie durch die Ampel gewinnen kann. Aber ich vermute, dass ein anderes Thema ihr nochmal neue Stärke verleihen wird. Wenn die Zinsen hochgehen, wird eine Finanzierung der Transformation auf Pump einfach teurer werden als erwartet. Und die FDP wird dann der finanzpolitische Stabilitätsanker in der Koalition sein. Sie wird zumindest sagen, reklamieren, dass sie das ist. Ich würde gerne noch mal was vielleicht zu den Grünen, was eine Beobachtung teilen oder eine Überlegung teilen. Die Grünen waren oft Umfragemeister und das zu Zeitpunkt ein paar Wochen oder Monate vor der Wahl. Da schien es so, als ob die Wählerinnenschaft für schöne Ware und Gute noch ganz empfänglich wäre. Und dann kommt doch der Moment, wo man sagt, ja, was bedeutet das jetzt für meinen Geldbeutel und für mich ganz persönlich? Kann anders sein. Also die Wahlkampfführung von CDU und SPD ist nicht ohne Schwächen in Nordrhein-Westfalen. Es gibt keinen Moment der Polarisierung. Die Unterschiede sind nicht klar erkennbar. Man hat nur Überbietungswettbewerbe, was so den Neubau von Häusern und den Neubau von Windrädern und so angeht. Das schärfste Wahlkampfthema ist die Frage, wie hält man es mit den Mindestabständen von Windrädern? Also ja, ist wichtig, aber wenn das wichtigste Wahlkampfthema ist, dann hat man als Wähler keine so ganz klare Unterscheidungsmöglichkeit. Ist eine Chance für die Grünen, weil sie einen kommunikativ klaren, pragmatischen Kurs repräsentiert in ihrer Spitzenkandidatin vermittelt. Und ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, dass die Grünen jetzt mal nicht nur Umfragemeister sind, sondern das auch über die Ziellinie tragen können.
Vielleicht zum Abschluss der Mittagspause des politischen Pausen-Podcasts. Und ich spreche ja mit Andreas Blätte. Mit welcher Überraschung rechnest du? Das wäre ja dann keine Überraschung mehr, aber am Sonntag, was ist für dich vielleicht das Überraschendste, wenn wir das zumindest mal vielleicht für uns so individuell festlegen am Sonntagabend?
Ich bin gespannt auf den Abstand, den es zwischen CDU und SPD geben wird, weil der dann ein wichtiger Wink ist, in welche Richtung die Grünen, die in der Königsmacherinnenposition sein werden, verhandeln können. Mein Eindruck ist, dass die für die Parteiführung wirklich offen ist, ob sie eher in Richtung SPD oder CDU geht. Und es könnte sein, dass die von der Basis eher der Schub in Richtung SPD kommt. Und insofern werde ich ganz genau hingucken, wie groß ist der Abstand zwischen SPD und CDU und was hört man raus aus den Stimmen am Wahlabend, in welche Richtung es dann gehen könnte?
Ja, für mich wäre das überraschend, der Abstand, ne, zwischen Union und SPD. Und ich denke mal, vielleicht bin ich ein bisschen kielblind. Ich glaube, der Abstand wird sehr groß, ohne jetzt sagen zu können, für wen er größer wird. Aber den Abstand halte ich im Moment von den Umfragen nicht für realistisch. Ich glaube, wird ein großer, deutlicher Abstand zwischen diesen beiden Parteien geben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer von beiden vorne liegt. Aber das wäre für mich das Überraschende. Ja, liebe Pausenfans, wir sind wieder am Ende. Ich bedanke mich bei Andreas Blätte und ja, wählen gehen, ne, kann man am Ende so eines Podcasts gut sagen.
Genau, ich orakel auch nicht, aber wählen gehen ist der beste Schluss für diesen Podcast.